Und da sind wir, glaube ich, noch nicht so gut drin, diese Prävention zu betreiben. Also wir sprechen zwar viel über Pandemic Preparedness, haben wir denn Impfstoffe und können die Krankenhäuser das denn managen? Aber ich finde, wir sprechen ganz wenig drüber, was können wir denn einfach tun, dass das Risiko, dass sowas passiert, geringer wird. Ich glaube, da ist man bei vielen Sachen nicht proaktiv genug. Also die Viren sind ja draußen und die Frage ist, kriegt man das nochmal eingefangen oder haben wir halt einfach ein neues Virus, was dann eben in Säugetieren zirkuliert und halt doch vielleicht irgendwann eine Gefahr für den Mensch darstellt.
Das Arztgespräch, der Podcast von Ärzten für Ärzte und für interessierte Menschen, die sich eine Meinung bilden wollen zu Themen, die uns Ärzte im Praxisalltag beschäftigen.
Unser Thema heute, nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Sind wir für künftige Pandemien ausreichend gerüstet? Mein Name ist Christian Sommerbrot, Facharzt für Allgemeinmedizin und Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden.
Und ich bin Christian Köhler, ebenfalls Facharzt für Allgemeinmedizin und auch Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden.
Und mein Name ist Marc Hahnfeld, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und Anästhesie und Hausarzt in einer Einzelpraxis in Bremervörde.
Ja, unsere heutige Podcast-Folge trägt ja den Titel Nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Sind wir für zukünftige Pandemien gerüstet? Und in Zeiten, in denen Teile der Welt noch immer mit den Auswirkungen von Covid-19 zu kämpfen haben, stellen sich ja viele von uns die Frage, was könnte eigentlich bei zukünftigen Pandemien auf uns zukommen? Die SARS-CoV-2-Pandemie war ja für uns in Deutschland der wahrscheinlich größte Stresstest seit dem Zweiten Weltkrieg und hat uns vor allem in Bezug auf unser Gesundheitssystem vor riesige Herausforderungen gestellt. Und diese Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, die müssen natürlich in die Entwicklung einer angemessenen Resilienzstrategie einfließen, um halt auch in Zukunft auf neue und vielleicht potenziell andersartige Pandemien reagieren zu können. Und dabei geht es uns hier heute nicht darum, Schulschließungen zu diskutieren oder Maskenpflicht und Lockdowns und wer dafür politische Verantwortung tragen könnte, sondern wir wollen dieses Thema aus anderen Blickwinkeln beleuchten. Und das ist neben uns dreien, also neben Marc, Tino und mir als Primärversorger, als Hausärzte und Allgemeinmediziner und im Fall von Marc auch Intensivmediziner, vor allem jemand, wo wir uns ganz besonders freuen, dass sie heute dabei ist, nämlich die renommierte Virologin Frau Professor Isabella Eckerle ist heute bei uns im Podcast. Sie ist Professorin am Zentrum für neuartige Viruserkrankungen an der Universität Genf und ist seit vielen Jahren damit beschäftigt, die Beziehung zwischen Viren, Wildtieren und Menschen zu erforschen und zu beschreiben. Und mit ihr wollen wir uns heute über potenzielle zukünftige Virusausbrüche unterhalten und welche Erkenntnisse wir aus der Corona-Pandemie gewonnen haben, um besser für die Zukunft gerüstet zu sein. Ja, Isabella, vielen Dank, dass du heute bei uns hier im Podcast bist.
Ich freue mich.
Bevor wir über potenzielle Pandemien und Virusausbrüche sprechen, wollte ich euch als erstes mal fragen, Isabella, vielleicht kannst du das sagen, kannst du dich noch daran erinnern, wann und wo du zum ersten Mal von Covid gehört hast, also von einer neuartigen Viruserkrankung, die da irgendwo in China aufgetaucht ist?
Ja, kann ich noch sehr gut. Und zwar war das am Silvesterabend, da war ich mit Freunden aus Bonn, waren wir in der Eifel in einer Ferienwohnung alle zusammen und ich hatte das auf Twitter tatsächlich gelesen und dachte dann damals so verrückt, jetzt hier Gerüchte über so einen SARS-Ausbruch aus China. Und mein erster Gedanke war, was mir viele Leute immer gesagt haben, dass das China so extremst traumatisiert hat, dieser SARS-Ausbruch. Und ich dachte so, wow, dass man da jetzt sofort an SARS denkt, vielleicht ist es Vogelgrippe oder sowas. Und habe dann aber schon gedacht, naja, das könnte natürlich auch eins von diesen Fledermaus-SARS-ähnlichen Viren sein, die wir halt auch eigentlich danach, nach dem Ausbruch auch noch gefunden haben. Das heißt, man wusste eigentlich schon, die ganzen Bausteine für so ein SARS- oder SARS-ähnliches Virus, die gibt es natürlich alle noch in der Natur. Und ich weiß noch, dass ich zu meinem Mann beim Abendessen gesagt habe, so du, ich habe da gerade was gelesen, SARS-Ausbruch in China und so, kannst du das glauben? Das ist doch irgendwie verrückt, oder? Genau.
Tino, weißt du noch, wie war es bei dir?
Ich weiß das sehr gut. Ich war beim Skifahren und da ich schon seit dem Studium mich Viruskrankheiten interessieren, verfolge ich sowas immer und habe das dann tatsächlich in einem meiner Newsletter gelesen mit China und fand das sehr spannend. Und im Grunde genommen ist ja schon unserem Studium in den 90er Jahren immer davor gewarnt worden, irgendwann kommt wieder eine Pandemie. Und das war so ein Punkt, wo ich, den ich tatsächlich neugierig spannend fand. Ich war interessiert. Davor war ja lange Zeit nichts hatte das beobachtet und konnte das nicht glauben. Ich kam aus dem Skiurlaub zurück und dann ging der Punk ab. Das ist ja in China wirklich innerhalb von ganz weniger Zeit explodiert und man kriegt das auch heute gar nicht mehr so richtig in den Fokus. Ende Januar war dann ja schon der erste Fall auch in Deutschland.
Das war in München, bei dem Autozulieferer. Mhm. Ja, also bei mir war es auch so, ich habe am Anfang irgendwie auch so ein, so ein inneres Urvertrauen gehabt, dass ich gedacht habe, das wird uns schon nicht erreichen. Und als man dann gehört hat, dass da in China auf einmal Krankenhäuser gebaut werden auf der grünen Wiese, habe ich irgendwie gedacht, gut, das machen sie vielleicht, weil sie es können, ja, weil sie die Infrastruktur haben. Aber so richtig dran geglaubt, dass das so eine Infektionslage gibt, wie es dann geworden ist. Also ich habe das auch nicht für möglich gehalten. Ich habe gedacht, das läuft so wie bei SARS oder MERS. Das zieht einfach so in anderen Teilen der Welt vorbei, betrifft uns nicht, wie uns so viele Weltkrisen ja nicht immer unmittelbar betreffen, dann meistens nur mittelbar. So war es bei mir. Marc, hast du noch Erinnerungen, was du da getan hast, als du zum ersten Mal von Covid gehört hast?
Ja, war so ähnlich wie bei dir. Also da habe ich gerade meine Praxis gegründet und habe das auch gehört in den Medien. Es kann auch sein, dass es sogar auch auf Twitter war. Und habe genau dasselbe gedacht wie du, Christian, ne? Das wird wie SARS und MERS sein, es geht zu Ende. Ich habe dann auch die Bilder von den in den asiatischen Ländern vorherrschenden Filmaufnahmen mit Leuten mit Masken gehabt und sowas, was ich eher irritierend fand damals und auch weit weg von mir war. Und dann auch gehört von diesen Krankenhausöffnungen und so weiter, da habe ich dann schon gedacht, oh, was ist jetzt los? Und dann dieser Fall in München, da saß ich gerade bei einer Fortbildung, die ich lange geplant hatte, in Leer. Und in einem schönen Pizza-Restaurant und wartet auf meine Pizza, macht die Nachrichten auf und sehe erster Fall in München. Und dann habe ich nur gedacht, oh fuck, game over. Und so war es dann auch.
Warum ist eigentlich aus der SARS- bzw. der MERS-Pandemie damals keine weltweite Notlage geworden? Also SARS war ja 2002, 2003, das hat in Südchina auch begonnen und hat sich dann so in Nordamerika verbreitet. Toronto war ja relativ stark betroffen, aber ist dann doch auch irgendwie nach ein paar Monaten wieder abgeebbt. Da hat sich nicht weltweit ausgebreitet, genauso MERS, was ja 2012, glaube ich, auf der arabischen Halbinsel sich ausgebreitet hat. Isabella, warum sind da keine, warum da keine globalen Pandemien draus geworden?
Also das hat ein bisschen mit der Biologie von diesen beiden anderen Coronaviren zu tun. Und zwar ist es so, dass sowohl SARS als auch MERS sich eher in der Lunge vermehren. Also das sind Viren, die findet man jetzt nicht leicht in den oberen Atemwegen. Und andererseits ist es so, also ich habe für mein Buch, was ich geschrieben habe, damals viel über SARS gelesen, weil das war zu der Zeit, als ich noch studiert habe. Also ich habe das jetzt, sage ich mal, nicht so live als Virologe damals mitgeschnitten. Und ich habe ein paar von diesen alten Büchern gelesen und ich fand es dann doch ganz interessant, weil wir heute einfach sagen, na, das Virus war nicht so ansteckend, aber wie erschreckend es eigentlich am Anfang eben doch war. Also dass halt vor allem in den Kliniken viele Übertragungen waren, was man aber im Nachhinein eben dadurch erklären kann, dass es halt tief in der Lunge repliziert und eben alle, sage ich jetzt mal, Prozeduren wie Intubation, Absaugen, hat natürlich zur Aerosolbildung geführt, aber halt natürlich auch zur direkten Exposition von virushaltigem Material in der tiefen Lunge. Und genauso ist es bei MERS, also als MERS damals auftrat, da habe ich bei Christian Drosten im Labor gearbeitet. Das heißt, ich habe so die Anfänge der MERS-Zeit oder die ersten Jahre live und sehr intensiv miterlebt. Und da hat ein Kollege von mir, der Viktor Kommann, hat eben eine interessante Studie gemacht. Und die haben eben auch untersucht, wo sitzt denn tatsächlich das Virus? Und es sitzt wirklich auch tief in der Lunge. Das heißt, teilweise ist es sogar so, dass man das mit einem Rachenabstrich oder mit einem Nasenabstrich würde man das gar nicht feststellen, ob jemand infiziert ist. Was für die Diagnostik blöd ist, was aber natürlich für die Übertragung eigentlich ein Vorteil ist. Weil jemand muss entweder schwer krank sein oder eben massiv Exposition von den tiefen Teilen der Lunge zur Außenwelt haben, um es zu übertragen. Und das andere allerdings bei SARS, was man, glaube ich, auch manchmal vergisst, das war eine unglaubliche, massive Umsetzung von Public Health Maßnahmen. Also das ist wirklich, wenn man das heute liest, und ich glaube, es war auch wirklich so das erste Mal, wo die WHO eigentlich so global agiert hat und geholfen hat, das einzudämmen. Und ich glaube, es ist nicht Natur gegeben, dass dieses Virus wieder verschwunden ist. Also da ist schon wirklich eine massive Umsetzung von Public Health Maßnahmen dahinter. Und wenn man sich das heute überlegt, das war zu einer Zeit, es gab dafür keine Schnellteste, es waren die Anfänge der PCR, es gab keine Impfung, also man hat es wirklich mit reinen klassischen Public Health Maßnahmen, Epidemiologie hat man es geschafft. Was aber auch noch dazu kommt, die Leute bei SARS, die waren alle krank, also da gab es praktisch keine asymptomatischen Verläufe. und die Leute waren erst krank und dann ging so richtig die Virusreplikation los. Das heißt, wenn man die mit Fieber, wie man es ja am Anfang auch mit SARS versucht hat, SARS-CoV-2, wo man eben am Flughafen und so Fieber gemessen hat, das hat bei SARS, war das sehr erfolgreich, weil die Leute eben erst Fieber bekommen haben. Man konnte die isolieren und zu dem Zeitpunkt, wo die richtig kontagiös wurden, waren die eben schon in Isolation. Und das hatte man gedacht, dass das bei SARS-CoV-2 auch funktioniert. Aber eben durch diese Replikation in den oberen Atemwegen und den asymptomatischen Verläufen hat man halt einfach nur einen kleinen Bruchteil damit rausgefischt.
Ja, ich habe mir auch gedacht, in Vorbereitung jetzt hier auf den Podcast, was wohl passiert wäre, wenn jetzt SARS-CoV-2 in dieser Art der Übertragung auch 10, 15 Jahre früher aufgetaucht wäre. Ne? Also ich meine, wir waren jetzt hier in Deutschland, was die Digitalisierung angeht, sicherlich nicht gut, aber auch was jetzt, auch was später die Impfstofftechnologie, die mRNA-Technologie anging. Also ich wollte nicht wissen, wie wir 15 Jahre früher diese Pandemie dann erlebt hätten. Ne?
Ja, und was spannend ist, wenn man so diese alten Berichte von der WHO liest, also das wurde danach ja auch alles aufgeschrieben, die ganzen Erfahrungen, und da stehen auch wirklich so Sätze drin, wenn dieses Virus sich in den oberen Atemwegen verbreitet hätte oder ansteckender gewesen wäre, was hätten wir dann gemacht und wie würden wir damit umgehen, wenn eines Tages so ein Virus kommt? Also ich fand das wahnsinnig spannend, das zu lesen und zu denken, naja, irgendwie hatte man diese Gedanken ja schon irgendwie vor 20 Jahren schon mal und auch diese Diskussion um eben Einschränkung von Persönlichkeitsrechten. Also man hat damals ja auch in China dann ganze Häuserblöcke unter Isolation oder Quarantäne gestellt. Und da hat man natürlich damals auch schon diskutiert, inwieweit darf man denn jetzt eben in den privaten Bereich eingreifen, um eben eine Epidemie zu stoppen. Und ich fand es eigentlich total spannend, dass man diese Gedanken schon hatte, aber das natürlich irgendwie nicht mehr weiterverfolgt hat. Oder 20 Jahre ist dann einfach vielleicht auch zu lange her, dass man es, was meine ich, nicht ganz 20 Jahre, aber dass man es halt ja vielleicht einfach vergessen hat. Also auch die Leute, die damals aktiv waren, die sind ja heute schon vielleicht dann sogar in Rente oder so. Und wir vergessen, glaube ich, einfach zu viel.
Ja. Umgekehrt war doch die Reaktion aber doch relativ schnell. Also wenn man mal überlegt, Ende Dezember ist die China damit an die WHO gegangen. Die werden natürlich schon ein paar Tage vorher das intern diskutiert haben. Aber Ende Januar haben die ja schon 43 Millionen Menschen abgeschottet in Wuhan und dieses irre Krankenhaus da innerhalb von 8 Tagen hochgezogen mit Containern. Also da ist schon, das ist ja eine sehr, sehr schnelle Reaktion, die jetzt lokal erfolgt ist. Und es war auch sehr schnell eine Kommunikation. Also da war ja sofort die WHO mit drin. Das ging ja eigentlich, erste Januarhälfte waren schon alle mit drin. Da war ja auch die Testentwicklung schon mit drin. Und kann man noch schneller reagieren?
Nee, also ich glaube, man hat dieses Virus schon wirklich so sehr, sehr nah an seinem Übersprungszeitraum entdeckt. Also man hat ja auch dann so phylogenetische Analysen gemacht, wo man eben sagt, okay, dieses Virus ist wahrscheinlich irgendwo Oktober, November frühestens entstanden. Das heißt, man hat es schon total früh gefunden. Es zeigt aber halt auch so ein bisschen, selbst wenn man jetzt eine gute Surveillance hat und schnell reagiert, dass es im Zweifelsfall bei einem hochansteckenden Virus trotzdem nicht reicht. Und ich denke, dass so diese schnelle Reaktion natürlich auch so ein bisschen aus den Erfahrungen aus der SARS-Epidemie war, weil damals war es ja so, dass das Ende 2002 schon losging und man so vermutet, dass damals eben nicht alles so direkt offen kommuniziert wurde und da erst auf mehrfaches Nachfragen und eigentlich erst, als es dann auch diese internationalen Fälle gab, da so ein bisschen mehr Offenheit kam. Also das ist sicher so ein bisschen aus der Erfahrung von SARS, wo China, glaube ich, damals auch sehr kritisiert wurde, dass sie eben nicht direkt offen mit diesen Daten umgegangen sind. Ich glaube aber, es war einfach trotzdem nicht ausreichend, weil man einfach ein Virus, was sich so leicht überträgt und eben asymptomatisch überträgt, das ist einfach nicht, ich glaube, das kann man einfach nicht eindämmen in der Welt, in der wir heute leben. Das geht einfach nicht.
Wie und wo eine nächste Pandemie beginnen könnte, das würde ich euch gerne mal vorspielen, wie sich das anhören könnte.
Hongkong verschärft Kontrollen bei der Einreise. Die US-Botschaft in Peking warnt vor Kontakten mit Tieren und erkrankten Menschen. Anlass dafür ist die mysteriöse Lungenkrankheit in der chinesischen Millionenstadt Wuhan, ausgelöst möglicherweise durch ein neuartiges Coronavirus. Das glauben zumindest chinesische Wissenschaftler.
Ein vorläufiger Gentest hat nun ergeben, das neuartige Lungenvirus gehört zur gleichen Virusfamilie wie der Auslöser der tödlichen SARS- und MERS-Ausbrüche.
there are fears that the coronavirus outbreak could become a pandemic.
This is a time for all countries, communities, families and individuals to focus on preparing.
We now know there are confirmed cases in 35 countries. Coronavirus has overtaken the 2003 SARS epidemic and the Middle Eastern respiratory syndrome, MERS, in both the number of cases by far and also the number of deaths too.
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch.
My fellow Americans, tonight I want to speak with you about our nation's unprecedented response to the coronavirus outbreak that started in China and is now spreading throughout the world.
Well, Italy is one of the countries where numbers are escalating.
They're fighting a war here and they're losing.
Diese Militärtransporter bringen bis zu 60 Särge aus der Stadt, denn die Leichenhäuser sind überfüllt.
Dies ist eine historische Aufgabe. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
Ja, so kann sich das anhören, ne, wenn eine nächste Pandemie wieder beginnt. Welche Viren kommen denn dafür jetzt in Frage? Wird denn das wieder Coronaviren sein? Wir haben im Moment auch Ausbrüche von Influenza-Viren, von H5N1 in also nordamerikanischen Rinderfarmen. Wie denkt die Virologie im Moment, was uns als nächstes da erwartet?
Ja, also es gibt so eine Liste von der WHO, das ist, heißt R&D Blueprint Diseases, die wird gerade revidiert, aber da ist eigentlich schon mal so ein ganz guter Überblick. Also da stehen drauf Influenza-Viren, Coronaviren, Paramyxoviren, zu denen auch die Masern gehören, Hendra, Nipah, also das sind so hochpathogene Viren, die in Asien ausgebrochen sind. Pockenviren würde man sicher dazu zählen und es spiegelt eigentlich auch ganz gut wider, was halt global gerade passiert. Also wir haben so bestimmte Virusfamilien, von denen wir einfach wissen, denen fällt es sehr leicht, auf eine neue Art überzuspringen. Und die Influenzaviren stehen sicher ganz oben, weil wir haben schon viele Pandemien mit Influenzaviren gehabt. Ich glaube, das ist vielen Menschen auch gar nicht klar, dass wir immer mal wieder Pandemien haben. Mhm. Von Influenzaviren, also auch dokumentiert haben wir da einige davon. Und es ist schon lange so, dass eigentlich die meisten Forscher sagen, es ist mal wieder eine Influenza-Pandemie überfällig, weil die letzte ist einfach schon lange her. Und Coronaviren, ich meine, wir haben die vier Erkältungs-Coronaviren, wir haben jetzt SARS-CoV-2, wir haben SARS und MERS, die es zumindest so ein bisschen geschafft haben, mal in den Mensch überzuspringen. Also das ist einfach schon eine ganze Reihe an Coronaviren. Das heißt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass irgendwann mal wieder ein Coronavirus es schafft. Wir haben auch viele Coronaviren in Tieren. Also das sind einfach Viren, die sind sehr gut drin, sich neue Wirte zu erobern. Und ganz konkret im Moment habe ich zwei, sage ich mal, Geschehnisse, die ich sehr sorgenvoll beobachte. Und das eine ist, wie du gesagt hast, diese Vogelgrippe H5N1 im Moment in den Rindern in den USA. Also es ist einmal was total Unerwartetes, weil wir eigentlich nicht dachten, dass dieses Virus Rinder befällt. Man hat immer so Angst gehabt, wenn es in die Schweine geht, weil man ja immer sagt, Schweine sind so klassischerweise dieses Mixing-Vessel, wo sich so humanpathogene Influenza-Viren und Vogelgrippe und eben Schweinegrippe Gene austauschen können. Und jetzt ist es plötzlich in Rindern, was eigentlich überhaupt nicht passt, weil man immer gesagt hat, die sind da gar nicht suszeptibel dafür. Und wie so oft ist es so, wenn man anfängt zu testen, hat man wirklich jetzt einen Haufen Farben gefunden. Man hat das Virus in der Milch gefunden. Es gab jetzt auch Berichte, dass man wohl auch bei anscheinend gesunden Kühen, die man geschlachtet hat, das Virus auch in der Lunge gefunden hat. Und sowas ist immer bedenklich, wenn ein Virus plötzlich Dinge macht, wo wir eigentlich sagen, nee, das macht das Virus nicht. Oder man einfach so Dinge beobachtet, die man einfach überhaupt nicht versteht. Warum ist es in der Milch? Wieso ist es plötzlich schon in so vielen Farben? Und das ist einfach was besorgniserregend ist, weil wenn sich da einfach jetzt eine H5N1-Variante etabliert, die dauerhaft in einem Säugetier zirkuliert, dann wird es zwangsläufig zu Anpassungen kommen. Und wir sind eben auch Säugetiere. Also das heißt, ein Vogelgrippevirus, was in einem Säugetier funktioniert, funktioniert vielleicht auch irgendwann im Mensch. Da sind wir im Moment sicher noch weit davon entfernt. Aber wenn wir jetzt in 5 Jahren oder in 10 Jahren denken und dieses Virus bleibt, dann ist es natürlich ein Risiko. Und das zweite Virus, was uns auch vollkommen, würde ich mal sagen, aus dem Blauen heraus überrascht hat, waren die Affenpocken 2002. Also da hat man als dieser Ausbruch stattgefunden hat, dieser globale, hat man ja sehr viel davon gelesen und dann sind die Fälle weltweit auch jetzt wieder runtergegangen und im Moment ist es jetzt bei uns, würde ich mal sagen, gar kein Thema mehr. Aber in Afrika ist es überhaupt nicht so. Also da hat man eben ganz viele Fälle. Man hat zum Beispiel jetzt auch im Kongo im Moment einen Ausbruch, den man gar nicht versteht. Das ist diese Klade 1, also die wir eben nicht bei diesem globalen Ausbruch gesehen haben, die aber eben auch schwerer krank macht. Und man hat da einfach total viele Fälle jetzt, viel mehr als in den Jahren davor. Man findet es in Kindern und man versteht eigentlich nicht, was da gerade passiert. Und das ist eigentlich auch ganz interessant, weil wir haben gar nicht mehr viele Pockenvirologen. Also wir hatten ja die echten Pocken, die wurden 1979, 80 ausgerottet, beziehungsweise wurde die Impfung eingestellt. Und jetzt haben wir ja plötzlich so einen Pockenverwandten, der einfach auch wieder Dinge macht, wo man immer gesagt hat, nee, das macht dieses Virus nicht. Man hat jetzt für beide Kladen zum Beispiel auch sexuelle Übertragung. Das war was nicht bekannt ist. Wenn man die Viren sequenziert, sieht man auch, die veränderten sich. Also Pocken sind ja DNA-Viren, wo man immer sagt, ja, DNA-Viren, die mutieren eigentlich ganz wenig, die verändern sich kaum. Und die Pockenviren, die machen aber was anderes. Die verdoppeln zum Beispiel Gene oder die schmeißen einfach Gene raus. Also die haben ganz andere Mechanismen als jetzt die Coronaviren, um eben ihr Erbgut zu verändern, die aber auch sehr effektiv sind. Und man weiß zum Beispiel, dass eben die echten Pocken damals wahrscheinlich so entstanden sind, nämlich durch einen Verlust von Genen und dadurch wurde das Virus virulenter. Und das sind einfach so zwei Sachen, wo ich sage, da ist so unser ganzes Wissen, was wir über diese Viren haben oder was wir dachten, was wir haben, wird da gerade über den Haufen geworfen. Und das ist immer so ein Zeichen, da passiert irgendwas, was wir eigentlich nicht so richtig verstehen. Und wenn wir es nicht verstehen, dann haben wir es auch nicht unter Kontrolle.
Da hat uns ja auch SARS-CoV-2 2-3 Mal ziemlich übel erwischt. Ne?
Genau, ja.
Mit dieser asymptomatischen Ansteckung. Ne? Ich meine, die Grippe ist ja auch schon ein Beispiel dafür, ne? Oder auch verschiedene andere Krankheiten. Ne? Ich glaube, Hand, Mund, Fuß auch.
Auch die Virusvarianten. Ich meine, also alle, die an Coronaviren arbeiten, die kennen das und sagen, Coronaviren sind RNA-Viren, aber die mutieren eigentlich viel weniger als die anderen RNA-Viren, weil die haben einfach ein riesiges Genom und die können sich so viele Mutationen gar nicht erlauben, sonst wird das Virus einfach instabil und funktioniert nicht mehr. Und deswegen haben die wie so eine Art Korrekturfunktion bei ihrer Vermehrung, was andere RNA-Viren gar nicht haben. Und ich habe auch im ersten Jahr immer gesagt, naja, Coronaviren, die verändern sich nicht so stark. Das Virus ist jetzt seit einem Jahr stabil und das war ja auch die große Hoffnung, als dann die Impfung da war, dass man gesagt hat, wir haben jetzt eine Impfung, die passt genau auf dieses Virus und das Virus hat sich jetzt in diesem Jahr auch nicht verändert. Und dann kam diese Alpha-Variante um die Ecke und dann kam Beta und dann kam Gamma und dann kam Delta. Und dann haben wir gedacht, okay, das Virus macht so ein bisschen Immunescape und da passiert so ein bisschen was im Spike. Und dann kam Omikron mit 30 Mutationen, also komplett anderes Virus plötzlich. Jetzt haben wir diese Pirola-Variante gehabt, die eben auch wieder ganz anders aussieht. Und ich glaube, wir sehen halt auch, das Virus hat eigentlich noch viel mehr Strategien auf Lager, die wir überhaupt nicht erwartet haben. Und es ist was wir eben von den Coronaviren, die wir kennen, halt noch nie beobachtet haben. Aber niemand weiß zum Beispiel, als die irgendwann mal, also man vermutet, dass die eben auch mal Zoonosen waren, als die vielleicht vor 100 oder 1000 Jahren übergesprungen sind. Vielleicht sind die am Anfang auch so eine Evolution durchlaufen mit verschiedenen Varianten. Aber die Virusnachweise, die gibt es halt nicht. Es gibt ja keine viralen Fossilien. Das heißt, wir können nicht in die Vergangenheit schauen. Und und ich glaube, da muss man dann auch immer so sehr demütig sein, dass das Wissen, was wir über Viren haben, glaube ich, einfach noch nur so ein kleiner Ausschnitt ist von allem, was diese Lebensform, oder kann man ja drüber streiten, ob es überhaupt eine Lebensform ist, aber was diese Erregergruppe auf Lager hat.
Dann kommen wir ja zu einem Punkt, wo man dann sagt, gut, wie können wir denn dieses Überspringen der Zoonosen auf Menschen vermeiden. Mhm. Ja, das ist ja jetzt auch so ein ganz aktuelles, ein ganz modernes Fach, was da entstanden ist. Mhm. So Planetary Health oder One Health nennt man das, also wo man so die Gesundheit insgesamt betrachtet unter politisch, ökonomisch, sozialen, natürlichen Systemen unseres Planeten quasi, unter Umweltveränderungen. Das ist natürlich dann problematisch, dass wir in unserer durchindustrialisierten Welt Massentierhaltung haben, Pelzfarmen etc., wo ja auch, glaube ich, das Coronavirus vermutlich dann entstanden bzw. Auf den Menschen übergegangen ist. Das ist ja auch, glaube ich, so dein Thema, ne? So ein bisschen.
Ja, also ich finde es einfach ein wahnsinnig spannendes Thema, weil man da so ein bisschen auch die Medizin verlässt, sondern in andere Bereiche reingeht. Und man also ich auch immer finde, wir müssen uns so ein bisschen von dieser Vorstellung lösen, dass so Pandemien und oder Epidemien oder neue Krankheitsausbrüche, dass die ein medizinisches Problem sind oder ein Problem oder ein Thema, was in die Lebenswissenschaften fällt, weil eigentlich sind die ein gesellschaftliches Problem. Mhm. Und es ist eben tatsächlich so, dass man in den vergangenen Jahrzehnten gesehen hat, dass diese Virusübergänge und so neue Virusausbrüche, dass die immer häufiger stattfinden. Klar, wir sind natürlich auch besser drin geworden, die zu detektieren, weil wir heute PCR haben, jetzt haben wir Sequenzierung und so. Das heißt, wir finden die natürlich auch schneller. Aber trotzdem ist es so, wenn wir diese Ausbrüche haben, dass die sich schneller ausbreiten, dass sie mehr Menschen betreffen. Und dass wir auch einfach immer häufiger sehen, dass einfach Tierviren in andere Tiere überspringen. Dann haben wir zum Beispiel Nutztierkrankheiten oder aber eben in den Mensch. Und die Treiber dahinter sind auch nichts Natürliches. Also man sagt ja oft so, der natürliche Ursprung versus jetzt ein Ursprung, was weiß ich, aus dem Labor oder sowas. Und ich glaube, man muss sich aber mal anschauen, wo einfach diese Risikoszenarien sind. Und daran ist ja nichts natürlich. Also Massentierhaltung, Pelztierhaltung, dass wir jetzt zum Beispiel Frettchen oder Füchse, die Fleischfresser sind, die Einzelgänger sind, die normalerweise in der freien Wildbahn in ganz seltenen Fällen überhaupt nur einem Artgenossen begegnen, dass wir die zu Tausenden in kleine Käfige sperren, dass wir Wildtierhandel haben. Also es gibt einen riesigen, ja, sage ich mal, Wirtschaftszweig für Wildtierhandel. Und es ist nicht nur illegal, es ist auch legaler Wildtierhandel. Also sehr viele Wildtiere werden legal gehandelt. Da gibt's, die sind nicht vom Aussterben bedroht, deswegen fallen die nicht unter den Artenschutz. Und deswegen dürfen die gehandelt werden. Und ich glaube, man verschifft damit natürlich nicht nur die Tiere um die ganze Welt, sondern eben auch den ihrer Erreger, die ja kein Mensch kennt und die ja selbst auch ein Tierarzt nicht nachweisen kann, weil es ja einfach unbekannte Erreger sind. Klimawandel ist natürlich ein riesiges Thema. Also wir werden sicher mehr neue Krankheiten sehen, dadurch, dass es bei uns wärmer wird. Wir werden neue Mückenpopulationen, haben wir jetzt teilweise jetzt schon. Man vermutet aber zum Beispiel auch, dass sich das Verhalten von Tieren ändern wird, weil die eben in ihren Habitaten eben nicht mehr ausreichend Nahrung finden oder Wasser oder eben die Lebensbedingungen verändert werden und dass dadurch plötzlich sich Tierarten treffen werden oder um Ressourcen streiten, die sich normalerweise nie getroffen hätten. Und mit jedem von diesen Kontakten gibt es natürlich auch ein Risiko für einen Virusübersprung. Und was wir jetzt zum Beispiel eben sehen mit dem H5N1, also man vermutet zum Beispiel, dass das wahrscheinlich in die Rinder übergegangen ist, weil es zumindest in den USA, soweit ich das weiß, wohl so eine Haltungsform gibt, wo man den Rindern eben, ich sage jetzt mal, das zu fressen gibt, was man in den Hühnerfarmen zusammenkehrt, nämlich das Stroh, die Federn, die Ausscheidungen der Hühner, die Reste von dem ihrem Futter. Und das füttert man dann den Kühen. Und das ist natürlich jetzt auch nicht sehr natürlich. Eine Kuh ist, ne, ist natürlich eigentlich kein Tier, was sich jetzt vom Vogelkot ernährt. Und wenn man jetzt eben dran denkt, dass wir halt sehr viel H5N1-Aktivität hatten, dann muss man natürlich sagen, also im Moment, wir betteln geradezu drum, dass dieses Virus endlich den Übersprung in ein Säugetier schafft. Ein anderes Beispiel sind diese Pelzfarmen eben in Finnland, wo man in Füchsen, in Nerzen eben auch seit letztem Jahr dieses Virus findet und dieses Virus zirkuliert in diesen Tieren. Und man nimmt es irgendwie wahr, man testet zwar dafür, aber kein Mensch weiß ja, welche Virusvarianten da drin entstehen und ob da eben nicht eine Variante irgendwann mal entsteht, die überspringt. Und da sind wir, glaube ich, noch nicht so gut drin, diese Prävention zu betreiben. Also wir sprechen zwar viel über Pandemic Preparedness, haben wir denn Impfstoffe und können die Krankenhäuser das denn managen und was machen wir, wenn eben wieder so eine Pandemie kommt. Und das ist natürlich total wichtig, ich will das auch nicht kleinreden. Aber ich finde, wir sprechen ganz wenig drüber, was können wir denn einfach tun, dass das Risiko, dass sowas passiert, geringer wird. Und ich glaube, da ist man bei vielen Sachen so ein bisschen nicht proaktiv genug. Also ne, man beobachtet es jetzt so ein bisschen, was da passiert mit diesen Rindern und mit diesen Nerzen. Aber die Viren sind ja draußen. Und die Frage ist, kriegt man das nochmal eingefangen oder haben wir halt einfach ein neues Virus, was dann eben in Säugetieren zirkuliert und halt doch vielleicht irgendwann eine Gefahr für den Mensch darstellt?
Hört sich so ein bisschen an wie die Debatte um die Geschwindigkeitsbegrenzung. Da muss erst sehr viel passieren, bevor in bestimmten Straßen oder Stadtabschnitten die Geschwindigkeit abgesenkt wird. Präventiv ist, glaube ich, insgesamt ein Gedanke, der bei uns in der Gesellschaft nicht gut verankert ist.
Ja, und es ist natürlich wahnsinnig komplex. Also man kann jetzt nicht sagen, es gibt das eine Virus und das eine Risikoszenario. Also es ist einfach, es sind sehr, sehr viele Stellschrauben und es ist natürlich auch ein globales Problem. Und es ist wahnsinnig schwer, dem irgendwie beizukommen. Aber ich glaube, wenn man einfach schon mal so ein bisschen so ein Bewusstsein dafür hat, dann bringt es sicher viel. Und wir können es natürlich auch irgendwo steuern, so ein bisschen auch durch unseren Konsum, durch unser Verhalten, indem man einfach diese Themen adressiert. Und ich glaube, was man ganz praktisch auch machen kann, dass man dort eben auch mit Überwachung ansetzt. Also dass man sagt, Menschen, die in engen Kontakt mit Tieren stehen, seien es Wildtiere, seien es Nutztiere, die muss man einfach besonders überwachen. Und da brauchen wir einfach Strukturen. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Ausbruch von Vogelgrippe in der Hühnerfarm haben, dann müssen wir eben alle Menschen auch testen können, die mit diesen Tieren in Kontakt kommen. Und das Gleiche eben zum Beispiel mit den Farmarbeitern jetzt in den USA. Und da merkt man oft, dass so die Veterinärmedizin und die Humanmedizin in so ganz getrennten, in so ganz getrennten Welten interagieren. Ne? Ein Veterinärmediziner kann jetzt keine Abstriche von einem Mensch nehmen. Und das sind auch ganz andere Gesetze und es gibt ganz andere Richtlinien und Vorgaben. Und das ist eben auch so dieser One-Health-Gedanke, dass man einfach versucht, das so ein bisschen zu verknüpfen und nicht der Tiermediziner eben dann seine veterinärmedizinischen Dinge da macht und der Humanmediziner dann aber erst ins Spiel kommt, wenn es schon humane Fälle gibt. Und da sind wir, glaube ich, global, aber auch in Deutschland oder in der Schweiz einfach noch nicht besonders gut da drin, diese beiden Felder zu verknüpfen.
Mhm. Wobei man müsste ja dann Abstriche machen nach Viren, die wir so noch gar nicht kennen oder detektieren nach Typen, die wir vermuten, die entstehen könnten. Aber wenn man jetzt mal so in die Pandemiegeschichte zurückguckt, dann sind ja vor allen Dingen die Pandemien oder die neuartigen Viren klinisch aufgefallen. Also bei HIV angefangen oder jetzt bei Corona, dass dann in den Krankenhäusern oder in den Praxen bestimmte Auffälligkeiten sind, denen man dann nachgeht und dann hinten herum erst drauf kommt, oder ist was entstanden. Wie könnte man denn das tatsächlich früher erkennen?
Also man kann ja heute einmal mit der Tiefsequenzierung kann man ja so ein ganzes Virusspektrum sich anschauen. Das heißt, man muss eigentlich gar nicht wissen, wonach man sucht, sondern man guckt einfach, was ist da einfach alles drin. Es gibt auch inzwischen so Methoden für Antikörper, dass man so breite Serologie machen kann, also auch auf unbekannte Viren, oder dass man eben schauen kann, gibt es da Antikörper gegen irgendwelche Epitope, die zu bestimmten Virusgruppen passen. Also da gibt es eigentlich schon relativ viel, was man da machen kann. Und wie gesagt, wir suchen ja nicht komplett immer nur im Dunkeln. Wir haben ja schon so ein paar Viren auf unserer Checkliste. Und ich glaube, wenn man die schon mal nachschauen würde oder jetzt zum Beispiel eben wie H5N1, da wissen wir ja ganz genau, was in den Kühen ist. Und da müssen wir jetzt halt gucken, geht das in den Mensch oder haben wir da vielleicht auch schon menschliche, also es gab jetzt einen berichteten Fall, aber gibt es vielleicht noch mehr? Und ich glaube, da muss man einfach proaktiv sein und eben nicht drauf warten, bis die dann in der Klinik auflaufen. Aber es ist tatsächlich so, dass die meisten Krankheitsfälle oder die meisten neuartigen Viren, die fallen halt dann auf, wenn kranke Menschen irgendwo im Gesundheitssystem aufschlagen. Und das ist halt denkbar der schlechteste Zeitpunkt, wo man einen neuen Erreger identifiziert. Ja.
Das stimmt, aber da würde ich jetzt wieder so zum Anfang zurückkommen. Das war ja unglaublich schnell. Also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Am 16. Januar wurde der PCR-Test vorgestellt in der Presse. Und Ende Januar, also wieder ein paar Tage später, hat das RKI eigentlich die ersten Abstrichregeln, wie wir damit umgehen, um die Labore nicht zu überlasten. Und ab Mitte Februar hatten wir den Test in der Praxis in der breiten Anwendung. Das war dann, da haben viele Praxen nicht abgestrichen, weil Mundschutzmangel da war, ja. Aber tatsächlich die Möglichkeit, einfach mit dem Wattestäbchen da im Rachen rumzurödeln und das ins Labor zu schicken, hatten wir ab Anfang Februar und das weltweit.
Ja, das stimmt. Also eine PCR zu entwickeln, wenn man eben die Virussequenz hat, ist eigentlich was schon relativ schnell geht. Die Frage ist dann eben, wie produziert man genug von den Materialien, wie verteilt man die? Also wir haben am Anfang auch, wir hatten auch so Mitte Januar die ersten PCRs, das waren bei uns noch sogenannte Inhouse-PCRs, das heißt, wir mussten dann noch alles von Hand zusammen pipettieren und dann kamen aber ganz schnell schon die ersten Kits und das ist sicher, glaube ich, eine Errungenschaft, dass wir so schnell testen konnten und ich glaube, das ist auch was sicher beim nächsten Krankheitsausbruch auch wieder so passieren wird, dass man sehr, sehr schnell Diagnostika haben wird, was aber auch extrem wichtig ist. Also ich glaube, ohne gute Diagnostika wird man so einem Ausbruch auch einfach nicht Herr. Die Frage ist zum Beispiel aber so ein bisschen, wie ist es eben auf globaler Ebene? Also ich hatte ja diesen Affenpockenausbruch jetzt erwähnt. Also wir sind auch ein WHO-Kollaborationszentrum und wir arbeiten da zum Beispiel im Moment viel in diesem Bereich Diagnostikvalidierung und diesen Ausbruch da eben im DRC, den ich erwähnt habe, da ist es zum Beispiel so, dass es auch einfach an Diagnostika mangelt. Das heißt, man kann es eigentlich gar nicht genau sagen, wie viele von den verdächtigen Affenpockenfällen sind tatsächlich Affenpocken. Und die haben zum Beispiel gleichzeitig, da kursieren die Masern, da gibt es Windpocken, da gibt es eben viele sexuell übertragbare Krankheiten. Und jetzt bei so einer Pustel dann zu entscheiden, ist es jetzt tatsächlich ein Affenpockenfall oder ist es vielleicht irgendwas anderes, das ist einfach nicht möglich, wenn man einfach keine gute Diagnostik hat. Und ich glaube, da muss man schon auch manchmal so ein bisschen über den Tellerrand schauen. Investiert man in sowas eben erst, wenn es bei uns ein Problem ist oder vielleicht auch schon ein bisschen früher, dass man eben auch sonst im Rest der Welt weiß, was da vor sich geht und eben auch vor Ort natürlich auch den Menschen helfen kann. Weil sehr viel von dem, was wir jetzt zum Beispiel heute alles haben, das kommt halt dort auch nicht an oder das gibt es dort einfach nicht.
Da würde ich auf zwei Punkte ganz gern mal einhaken wollen. Und zwar das eine ist, warum sind wir so schnell, ne, Tino? Weil nicht nur die Diagnostik besser geworden ist. Ne? Ich habe ja selber mit mRNA-Geschichten meine Doktorarbeit gemacht. Das ist unglaublich, was sich da entwickelt hat in dieser Zeit. Sondern auch, wenn man jetzt nochmal guckt, diese RKI-Protokolle sind ja veröffentlicht worden. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben die schon sehr, sehr früh angefangen, das in den Fokus zu nehmen. Ne? Und nur dann, wenn Leute das tun, ist man dann auch in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Ne? Das ist schon eine wichtige Sache. Und bezogen auf diese Diagnostik, dort, wo das Virus entsteht und in Ländern, die eben nicht so entwickelt sind wie Deutschland beispielsweise, da ist es ja auch so, das Problem, was ich immer denke, ist, da wo wir vordringen in die Natur und wo diese Zoonosen überspringen können, da steht diese Diagnostik den Ländern und den Menschen dort nicht so zur Verfügung. Und das ist ein beitragender Faktor dazu, dass das unbemerkt eben dann erst bei einer Überschreiten von einer gewissen Schwelle auf uns zukommt.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, was man schon auch noch sagen muss, was ein ganz praktischer Aspekt ist, was wir auch gesehen haben, ich meine, in dem Moment, wo die Diagnostik zum Beispiel auch vergütet wird, wo dann einfach auch die großen Labore mit einsteigen, also das spielt natürlich auch eine Riesenrolle. Und ich glaube, das hat man in Deutschland relativ früh so gemacht, dass die Diagnostik eben vergütet wurde und dadurch eben auch jetzt Privatlabore oder so eben auch mit eingestiegen sind, weil die können das natürlich machen, aber wenn der finanzielle Anreiz fehlt, dann wird es auch nicht gemacht. Also das sind auch manchmal so ganz, sage ich mal, praktische Fragen, die dann darüber entscheiden, ob was gemacht wird oder nicht.
Jetzt hattest du ja auch gesagt, dass die PCR-Testung recht schnell verfügbar war und das auch relativ schnell geht aufgrund einer wenn man die Sequenzierung hat, dass die PCR dann leicht zu entwickeln ist. Gilt dasselbe denn auch dann für eine Impfung? Ich meine, wir haben ja immer noch genug Viren, gegen die wir bis heute keine Impfung entwickelt haben und entwickeln können. Hep C, EBV, HIV etc. Haben wir da ein bisschen Glück gehabt mit SARS-CoV-2, dass das ein Virus war, was jetzt das Spike-Protein hatte, wo einfach ein Impfstoff sich gut entwickeln ließ? Oder können wir wieder mit sowas rechnen?
Ich bin kein Experte in der Impfstoffentwicklung, muss ich dazu sagen. Aber ja, sicher. Also ich meine, das Virus war eben zumindest zu dem Zeitpunkt ein Serotyp. Man kann darüber streiten, ob Omikron jetzt ein zweiter Serotyp ist oder nicht. Aber es ist zum Beispiel nicht so wie bei Dengue, wo man jetzt 1, 2, 3, 4 hat. Das heißt, wo man eine Impfung braucht, die gleichzeitig gegen alle 4 wirkt. Und es gab zum Beispiel es gibt auch Vorerfahrungen mit Impfstoffen gegen Coronaviren, zum Beispiel aus der Veterinärmedizin. Und ich habe mich immer gewundert, wenn man gesagt hat, vielleicht wird man da auch gar keinen Impfstoff finden. Also ich glaube, wenn man jetzt so von viralen Eigenschaften sich das anschaut, dann war das jetzt schon nicht unwahrscheinlich, dass man da schnell auch einen Impfstoff gegen dieses Coronavirus findet. Also das ist schon jetzt ein Virus, sage ich mal, was eher günstig ist, wenn es jetzt darum geht, einen Impfstoff zu entwickeln. Wir haben andere Erkrankungen, wie zum Beispiel HIV, wo das Virus ins Genom integriert, wo die Impfung natürlich viel, viel schwieriger zu machen ist, Hepatitis C, was einfach so eine extreme Diversität macht. Es gibt auch Viren, wo eben nicht die Antikörper eine Rolle spielen, sondern die T-Zellen, wo man dann eben besondere Impfstoffe braucht. Also ich glaube, es klingt immer blöd zu sagen, SARS-CoV-2 hat es uns leicht gemacht oder wir hatten Glück damit, weil es sind einfach extrem viele Menschen daran gestorben. Es hat eben immer noch seine Auswirkungen. Aber ich glaube, im Hinblick auf die Impfstoffentwicklung war das schon eher ein günstigeres Virus, würde ich mal sagen. Was sich eigentlich schon auch so ein bisschen so verhalten hat in Bezug auf die Impfantwort, wie man das jetzt eigentlich auch von einem Virus erwartet haben. Und dann, klar, bei den respiratorischen Viren ist es natürlich so, dass die Impfstoffe eher die schwere Erkrankung verhindern, aber eben nicht die Infektion. Aber auch das hat ja natürlich schon jetzt einen riesen Unterschied gemacht in der Pandemie, dass man einfach nicht mehr diese extrem schweren Pneumonien hat und die Leute einfach daran gestorben sind. Und ich glaube, das vergisst man heute auch einfach so ein bisschen, dass die Situation, in der wir heute sind, natürlich auch viel damit zu tun haben, dass wir einen Impfstoff haben. Mhm.
Gut, die Technik der mRNA-Impfstoffe, muss man ja dazu sagen, hat schon, das war schon ein glückliches Zusammentreffen. Also eine konventionelle Impfstoffherstellung, wenn man sich anguckt, wie lange das allein mit der Grippe dauert, bis man da nur für ein paar ausgewählte Länder Impfstoffe hat. Und hier war es tatsächlich so, dass wir innerhalb von wenigen Monaten im Grunde genommen tatsächlich im großen Stil liefern konnten. Nicht weltweit, und Afrika und dritte Weltländer sind wie immer da ein bisschen runtergefallen, leider. Aber zumindest konnte da in einer nennenswerten Menge weltweiten Impfstoff schnell ausgeliefert werden.
Ja, und ich meine, das ist auch eine Technologie, die für die Zukunft wichtig bleiben wird, weil zum Beispiel jetzt auch gerade für die Grippe, da wird der Impfstoff ja traditionell eben in Eiern hergestellt. Und man hat ja diese Diskussionen auch immer wieder gehabt. Im Zweifelsfall gäbe es einfach gar nicht genug von diesen. Also sind natürlich jetzt keine normalen Hühnereier, die man im Supermarkt kauft, sondern das sind Hühner, die eben unter ganz speziellen Bedingungen keimfrei gehalten werden, und einfach die Menge an diesen Eiern, wo man diesen Impfstoff herstellen kann, die würde einfach gar nicht reichen, um die gesamte Weltbevölkerung mit dem Impfstoff zu versorgen. Und mit der mRNA-Technologie hat man einfach die Möglichkeit, dass man in dem Moment, wo man die Sequenz kennt, man braucht ja noch nicht mal das Virusisolat oder so, halt den Impfstoff anpassen kann. Und das geht natürlich sehr schnell. Es wird jetzt auch wahrscheinlich ja auch in anderen Bereichen der Welt eben die Technologie aufgebaut, dass man eben auch dezentral sozusagen diese Impfstoffe produzieren kann. Und ich glaube, die mRNA-Impfung wird zumindest bei den respiratorischen Viren in der Zukunft wird die eine große Rolle spielen. Also ich denke, auch wenn wir jetzt H5N1 hätten, dass da wahrscheinlich auch ein mRNA-Impfstoff eine Rolle spielen wird. Ja.
Wenn man sich die Pathogenität der Viren, über die wir jetzt da gesprochen haben, mal anschaut, ist es ja so, dass wir ja tatsächlich natürlich differenzieren müssen zwischen Pandemien und gesundheitlichen Notlagen. Das ist ja nicht dasselbe. Das wird ja oft so in einen Topf geschmissen. Also Pandemien gibt es, was du ja auch schon sagtest, häufiger. Aber wenn sie halt eben keine Kranke machen oder nur leicht Kranke. Ja, wir hatten ja auch die Schweinegrippe-Pandemie 2011, vor der wir uns alle gefürchtet haben, die dann letztlich aber doch nur in Anführungszeichen ein grippaler Infekt war, bei der es eben zu dieser gesundheitlichen Notlage genau nicht kam. Fand ich, dass das SARS-CoV-2-Virus es uns ja doch so ein bisschen klinisch leichter gemacht hat, weil wir nicht so viele diagnostische Parameter gebraucht haben, die jetzt über bei uns eine stationäre Aufnahme oder eine ambulante Weiterbehandlung und Kontrolle differenziert haben. Also wir konnten mit der Beurteilung des Allgemeinzustandes und der Sauerstoffsättigung eigentlich schon relativ gut beurteilen, ob jetzt ein Patient stationär eingewiesen werden muss oder ob er ambulant weitergeführt werden kann. Das konnte man relativ zügig erheben. Die Notaufnahmen wären ja zugelaufen, wenn wir jetzt auch nur irgendeinen Laborwert gebraucht hätten, ein CRP, ein CREA, Leberwerte, sonst was. Marc, aus deiner Sicht so als ehemalige Intensivmediziner, was sind denn so die Erkrankungen, von denen du oder wo du dich intensivmedizinisch da am meisten fürchten würdest?
Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Das kann ich dir gar nicht beantworten, ne? Weil letztendlich als Krankenhausintensivmediziner kümmerst du dich um bakterielle Superinfektionen und wirfst mit Antibiotika um dich. Ja. Also, da bist du ja ganz schnell beim Breitbandantibiotikum. Wir haben ja nie Viruspanels oder sowas. Das wäre ja was man sich wünschen würde, dass wir da mehr wissen. Das gilt ja auch für Folgekrankheiten von Virusinfektionen. Ne? Welche machen denn diese Langzeitfolgen? Wir wissen das nicht, weil wir nicht wissen, was ursprünglich die Leute erwischt hat. Wir wissen manchmal aufgrund von Schnelltests und so weiter, da ist mir ein Fall in Erinnerung, den ich am Anfang der Pandemie mal geschildert habe, aus meiner kleinen Klinik, wo mir innerhalb von wenigen Stunden eine junge Frau, so Anfang 30 oder sowas, fast verstorben ist. Da habe ich wirklich alle Maßnahmen ergriffen und die am Ende so halbwegs stabil in den Hubschrauber bekommen, ins Zentrum nach Hamburg. Und das wussten wir dann nachher, eine Grippe. Das wurde dann irgendwie auch diagnostisch erfasst, aber letztendlich kann ich das so überhaupt gar nicht beantworten aus meiner Sicht. Das ist das Problem.
Ja, die Frage ist ja, ist unser Versorgungssektor stark genug, um sowas jetzt wieder zu schultern, weil wir haben eigentlich ja doch recht gut reagieren können, denke ich, zumindest hier in Deutschland. Wir hatten, was wir schon gesagt haben, wirklich umfassende Diagnostikangebote. Das mit die Laborinfrastruktur war sehr gut. Wir hatten auch im internationalen Vergleich recht, also viel Intensivbetten und ein auch sehr leistungsfähiges medizinisches Personal, ein dichtes Netz an niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten. Also das ist ja auch gerade nochmal vom Sachverständigenrat Gesundheit und Pflege, der im Nachgang ja auch nochmal ein Gutachten gemacht hat, wie gut unser Gesundheitssystem vorbereitet ist, auch nochmal positiv erwähnt worden, dass der ambulante Sektor ja gut funktioniert hat. Jetzt ist es so, dass wir, was wir auch häufig im Podcast zum Thema gemacht haben, in den nächsten Jahren in demografisch bedingt in wirklich eine Versorgungskrise unter Umständen reinsteuern. Weniger Personal haben wir jetzt schon. Ärzte werden weniger. Es ist auch nicht so, dass alle Klinikbetreiber oder das Personal in den Kliniken jetzt doch dann so nachhaltig abgefeiert worden ist, dass es in den Kliniken bleibt. Die Arbeitsbedingungen haben sich dann nicht zwingend gebessert. Tino, wie siehst du das? Glaubst du, dass wir das nochmal so wuppen können in 5, 6, 7, 8 Jahren?
Ja. Also die medizinische Versorgung funktioniert und aus den Krisenstäben, wo ich mit dabei war, wurde sehr früh aber auch den Einsatz von Militär diskutiert. Also es gab direkt schon Diskussionen, bauen wir Lazarette auf, wo bauen wir Lazarette auf? Es war die Diskussion, ob Landkreise abgesperrt werden, inwieweit freie Reisen eingeschränkt werden. Also diese gesamten Diskussionen gab es und die vergessen wir immer. Es gibt da noch ein großes politisches Schwert, das jetzt gar nicht gezogen wurde, weil die Politik tatsächlich ruhig blieb und gesagt hat, nein, brauchen wir nicht. Wir gucken erstmal, wie wir mit diesen allgemeinen Maßnahmen vorankommen. Das waren diese Quarantäne-Empfehlungen, wo ja die Leute wirklich größtenteils zu Hause geblieben sind. Das hat funktioniert. Und da mag ich jetzt vielleicht ein bisschen optimistisch sein, aber ich glaube da tatsächlich in Anbetracht von echten Krisen an eine Vernunft von den meisten Menschen, die sich da vernünftig verhalten, mit denen wir arbeiten können. Und das Gezeter fing ja auch erst danach an. Ja, also die, ja, mit Anfang der Quarantänemaßnahmen kam dann auch diese ersten Pegida-Bewegungen und so weiter mit hoch, die sich da positioniert hatten und Corona-Kritiker, aber so richtig Fahrt aufgenommen hat das Ganze eigentlich erst mit im Lauf des Jahres 20, gegen Ende von 20. Und es war dann vor allen Dingen eine Krise der Altenheime. Der durchschnittliche Corona-Patient war 83. Aber zeigt halt eben, dass wir tatsächlich hier ein Virus hatten, das, glaube ich, uns ja wie so eine Art Krisentest war eigentlich eher. Ja, wir in all der Tragödie, die ich auch erlebt habe mit vielen Familien und Patienten, war das trotzdem etwas, wo man tatsächlich gesehen hat, was eigentlich alles möglich ist. Und bei den Impfzentren habe ich auch erlebt, wie positiv das Militär ist. Ich habe ja eigentlich bis dahin als alter Zivildienstler da immer eher so etwas lächelnd auf das Militär herabgeschaut. Und nach der Zusammenarbeit mit den Soldaten in den Lazaretten muss ich tatsächlich meinen Hut ziehen und bin da, glaube ich, schon sehr optimistisch, dass wir gute Strukturen haben, auf die wir zurückgreifen können, die wir gar nicht kennen.
Ich würde mich eher fragen, ob wir das politisch schaffen. Ne? Also das Problem ist ja nicht so sehr, dass in der Bevölkerung jetzt kein Rückhalt herrscht. Ne? Das ist neulich ja auch in einem FAZ-Artikel von Frau Richter, glaube ich, aufgegriffen worden. Die Menschen halten schon viel mehr aus, als manche Politiker oder sonstige Meinungsführer ihnen das zutrauen. Das Problem ist, wie sehr Meinungen eben fokussiert werden in der Öffentlichkeit. Und das ging relativ schnell, dass sich Leute eben eine Meinung verschafft haben, die eben dann doch Probleme verursachen konnte in der Form, dass man eben gewisse Maßnahmen, die man hätte umsetzen wollen, nicht so gut umsetzen konnte. Und das ist eine gewisse Gefahr, die man auch nicht überbewerten darf, aber auch auf keinen Fall vergessen darf aus meiner Sicht.
Ja, aber auch in Amerika haben die Leute jetzt trotz Trump sich nicht massenhaft Desinfektionsmittel in die Adern gespritzt und versucht, Licht in den Körper zu bringen. Also.
Das ist richtig, ja.
Sag ich mal so ein bisschen, wie es denn gelaufen wäre oder wie es denn wäre, wenn man einfach jetzt einen Erreger hätte, der andere Risikogruppen hat. Ne? Wenn man zum Beispiel jetzt so an die spanische Grippe denkt, wo einfach die jungen Leute gestorben sind oder ich meine, wenn jetzt Kinder massiv betroffen werden, dann mag sich das ja nicht ausmalen. Also wo wir jetzt auch so über Versorgung sprechen. Ne? Man hat es jetzt ja oder sieht es ja eigentlich jeden Winter mit RSV, mit Influenza. Und ich glaube, das ist so ein bisschen was, auch wenn wir sagen, was haben wir aus Corona gelernt. Ich glaube, man kann da schon natürlich jetzt Schlüsse draus ziehen. Aber ich hatte vor einiger Zeit einen Vortrag von einem WHO-Mitarbeiter gehört und der hatte gesagt, ja, man bereitet sich immer auf die Pandemie vor, die man gerade hatte. Das heißt, alles, was wir jetzt machen, wird wahrscheinlich immer mit diesem Blickwinkel Corona sein. Und die nächste Pandemie, die kommen wird, wird vielleicht komplett anders sein. Vielleicht wird es keinen Impfstoff geben, es werden andere Risikogruppen sein. Und ich glaube, dann wird wahrscheinlich auch so diese öffentliche Wahrnehmung, also denke ich mir, würde es sich auch noch mal ändern, wenn man plötzlich sieht, das sind jetzt junge Menschen, die sterben oder Kinder, die massiv betroffen sind. Und ich glaube, dann wäre man schon auch noch mal in einer anderen Situation, wenn es jetzt vielleicht auch um die Akzeptanz von Maßnahmen geht.
Mhm. Ja, ich denke auch, also dass die Akzeptanz von Maßnahmen, auch so wie sich das uns widerspiegelt, auch in der medialen Landschaft ja häufig auch, was ein klar verzerrtes Bild auch macht, ne? Also die Ränder sind immer laut in unserer Gesellschaft, laut geworden und der Großteil der Bevölkerung hat sich ja auch immer vernünftig verhalten. Aber das ist halt eben auch das Problem, ne? Dass viele in der medialen Debatte halt eben diese Ränder auch laut hören wollen, ja, und dass auch versucht wird, irgendwie diese lauten Stimmen nicht untergehen zu lassen in der Masse und deshalb wird das übergewichtet, ne?
Ja, und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die teilweise umso lauter wurden, je geringer das Problem Corona wurde und je mehr Maßnahmen eigentlich aufgehoben wurde. Also hier in der Schweiz gab es ja auch diese Corona-Demonstration und hatte ich irgendwo gelesen, dass die waren ja immer in Bern, dass die auch noch weitergemacht haben, nachdem alle Maßnahmen aufgehoben wurden. Und man wusste dann eigentlich gar nicht, gegen was sie jetzt demonstrieren. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das teilweise auch einfach so was ist, was sich so selbst aufrecht erhält. Ja. Und was je weiter die Pandemie weg ist, desto größer wird es irgendwie. Und man fragt sich manchmal, also gegen was kämpft man denn jetzt eigentlich noch?
Wir haben schon so eine Empörungskultur. Ja.
Genau, an der Stelle kann man eine Lanze für die Wissenschaft auch brechen und für die Diagnostik auch nochmal. Ne? Isabella, du hast gesagt, dass wir ziemlich schnell das Virus hatten. Ne? Also wir hatten die Methoden einfach da. Ne?
Und also da muss man vielleicht auch nochmal sagen, dass Deutschland eben sicher auch in einer sehr guten Situation war, einfach wegen Christian Drosten, muss man sagen. Weil er hatte damals für SARS war er der Erste oder einer der Ersten, den PCR entwickelt hat. Als MERS kam damals, wir hatten also da habe ich selbst damals noch mitgearbeitet, praktisch bevor das der erste Fall veröffentlicht war, hatten wir eine PCR. Also da war ein Fall in diesem ProMed-Mail, in diesem Mail-Server und wir hatten kurz drauf das Virus und wir hatten innerhalb von einer Woche gab es die erste PCR. Und bei SARS-CoV-2 ging es ja noch schneller und ich glaube, sonst hätte man so einen Fall wie jetzt den in München natürlich auch überhaupt nicht entdeckt. Und das ist einfach das A und O, dass man Diagnostiker hat. Und was ich aber auch interessant fand, was ich zum Beispiel nicht wusste, die USA, die haben ja sich wahnsinnig schwer getan mit Diagnostik. Also die hatten ja ganz lange keine Diagnostik und es liegt teilweise auch einfach an den Strukturen, wie die Labore funktionieren. Also da ist es zum Beispiel so, dass, glaube ich, das CDC oder bestimmte Referenzlabore einen Diagnostiktest erst freigeben müssen, dass die Labore den benutzen dürfen. Und bei uns in Deutschland oder in der Schweiz ist zum Beispiel so, dass die Labore eben einen sogenannten Inhouse-Test einfach anwenden können. Das ist ein Test, wenn man einfach die Primer-Sequenzen kennt, dann kann man sich die Reagenzien bestellen und kann den, ne, wie so ein Backrezept in seiner eigenen Küche sozusagen den Kuchen backen. Und in anderen Ländern wie in den USA, die mussten halt warten, bis die Backmischung kommt. Selbst wenn sie, sage ich mal, das Mehl, das Zucker und die Eier zu Hause hatten, um das mal mit so einem Beispiel zu benennen. Und das ist sicher auch was einfach ein großer Vorteil ist, dass man auch den Laboren sagt, okay, ihr habt die Kompetenz, wenn ihr einen diagnostischen Test habt, der zwar jetzt noch nicht zugelassen ist, dann aber ihr den eben nach gewissen Qualitätskriterien benutzen könnt, dann kann man eben auch sehr schnell in so einer Situation reagieren. Und wenn das was ist, was ganz zentral geregelt ist oder mit viel Bürokratie verbunden ist, dann ist es natürlich in so einer Situation ein Nachteil.
Ich würde da nämlich auch zu sagen, das ist natürlich richtig, dass wir diese Diagnostik haben. Ne? Wir sind ja auch ein Hochtechnologieland. Mhm. Aber trotzdem haben wir auch festgestellt, zu gewissen Zeiten, als diese Variantendiskussionen waren, dass wir in Deutschland vergleichsweise wenig auch sequenziert haben. Mhm. Und ich sage immer, wenn man irgendwie über einen See geht, der gerade eben so zugefroren ist mit seinem Dorf, dann möchte man ja eigentlich nicht einfach so drauf loslaufen, sondern den Leuten vertrauen, die die Messinstrumente haben und sowas. Und in die müssen wir eben investieren. Man beobachtet im Moment so ein bisschen eine Tendenz, auch in der Politik, auch in der gesellschaftlichen Diskussion, eher weniger Ressourcen hineinzustecken. Sowohl in Bildung allgemein, angefangen bei Kindern, aber auch eben insbesondere, wo wir jetzt heute bei Pandemien sind, bei Wissenschaften. Und da müssen wir auch unbedingt gegensteuern. Und das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Punkt bei der Frage, wie wir, was bei nächsten Pandemien, oh Gott möge uns bewahren, ne, aber wie wir darauf vorbereitet sind oder was auf uns zukommt, aus meiner Sicht.
Mhm. Ja, und ich glaube, man hat da jetzt viele Strukturen geschaffen und ich glaube, die Schwierigkeit wird jetzt sein, die am Leben zu halten. Also ich kann es jetzt für Deutschland nicht sagen. Ich glaube, Deutschland sequenziert fast gar nichts mehr. Wir haben in der Schweiz noch eine, sage ich mal, ganz gute genomische Überwachung. Also wir machen es noch bei hospitalisierten Patienten. Wir haben auch das Abwasser. Abwasser ist zum Beispiel eine total spannende neue Methodik, die man entwickelt hat, wo man, glaube ich, mit relativ geringem Ressourceneinsatz doch einfach so ein ganz gutes Rundumbild kriegt. Ich glaube, es kann nicht alles ersetzen. Ich glaube, man braucht trotzdem unbedingt so eine syndromische Überwachung. Also in Deutschland gibt es ja dieses Netzwerk Atemwegserreger vom RKI. Wir haben sowas, das heißt Sentinella. Und das, finde ich, ist auch einfach total wichtig, dass man einfach sieht, was macht denn die Leute krank? Es ist zwar interessant zu sehen, was zirkuliert, aber wir wollen ja wissen, was macht die Leute krank? Warum gehen die Leute zum Hausarzt? Warum kommen die in die Klinik? Und ich glaube, das sind einfach so Investitionen, selbst wenn man das jetzt 15 Jahre finanziert, ohne dass wir eine Pandemie haben, sind es einfach extrem wichtige Strukturen, weil, also das war so eine Erfahrung, die ich hatte, alles, was irgendwie schon als Netzwerk da war, das hat super funktioniert in der Pandemie. Ja. Und alles, was man neu aufbauen musste in so einer Krisensituation, also wir haben zum Beispiel in der Schweiz im ersten Jahr gar nicht sequenziert, weil es nicht als, sage ich jetzt mal, relevant angesehen wurde. Wir haben es für die Forschung ein bisschen gemacht, aber halt nicht jetzt zur Überwachung. Und ich erinnere mich noch daran, dass wir bei uns im Labor, weil wir das Referenzlabor sind, am 24.12.2020 die erste Alpha-Variante nachgewiesen hatten. Und dann war natürlich sofort die Frage, oh, wir müssen sequenzieren. Und dann war halt aber Weihnachten und die ganzen Sequenzierlabore, die hatten halt einfach Weihnachtsferien. Und das sind eben so Situationen, ne? Und wenn man dann einfach erst dieses Netzwerk aufbauen muss, wie kommen die Proben dahin, was passiert mit den Sequenzen, das kann man einfach nicht von jetzt auf nachher machen. Und jetzt haben wir diese Struktur, jetzt funktioniert die auch. Wir kennen uns alle, wir wissen, wie es funktioniert. Und wenn wir damit aber aufhören, dann wird es in 5 Jahren, wenn man es braucht, wird man wieder bei Null anfangen. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich so ein bisschen der Trick, wie kann man das jetzt am Leben erhalten, ohne dass man da jetzt natürlich, wir müssen jetzt keine tausende Proben im Monat sequenzieren, aber wir brauchen halt eine schlaue Überwachung, die wir im Zweifelsfall hochskalieren können.
Also wir haben die in Deutschland, das ist diese Arbeitsgemeinschaft Influenza vom RKI. Diese Arbeitsgruppe, das sind 800 Sentinel-Praxen in Deutschland. Und die Notaufnahmen, die sequenzieren bei unklaren Infektionskrankheiten. Und die Abwasserkontrolle gibt's auch. Aber das stimmt, dass das Testnetz der Niedergelassenen ist bis auf diese 800 Sentinel-Praxen im Moment mehr oder minder stillgelegt.
Bei diesen Abwasserproben, da muss ich auch sagen, das finde ich einfach faszinierend. Ne? Bei meiner Doktorarbeit weiß ich noch, wenn ich mit RNA arbeiten musste, bloß nicht über den Tubes auch nur sprechen. Ne? Der Speichel macht schon das weg, ja. Und dann kann man das aus dem Abwasser messen. Ja, das hätte ich, vor 5 Jahren hätte ich gesagt, wenn man mir das erzählt hätte, okay, geh weg, das ist Quatsch. Ne? Aber das ist erstaunlich, ne, dass das funktioniert.
Nee, das ist ein echt tolles Tool und ja. Ich glaube, das ist was man unbedingt auch weitermachen muss, ja.
Ich glaube aber auch, dass da jetzt wirklich viel passiert ist, auch in der Pandemie-Vorbereitung auf kommende Pandemien, also viel Forschungsnetzwerke, die da gerade entstehen. Auch was wir schon gesagt haben, so das Speed matters halt bei Ausbruch, ne? Und da ist, was die Datenerhebung angeht, muss da ja auch viel passieren. Das war ja ein Datenblindflug, ne? Und die Faxgeräte sind heiß gelaufen. Also da ist schon auch viel, was jetzt die Expertengremien da empfehlen, also der Expertenrat oder auch der Sachverständigenrat, die ja auch hier die Notsituation quasi erkannt haben, auch dass der öffentliche Gesundheitsdienst massiv gestärkt werden muss. Das ist ja eigentlich noch nicht mal ein Forschungsfach an Hochschulen oft, ne? So der öffentliche Gesundheitsdienst, das war Public Health Forschung, aber das ist in Deutschland ein bisschen unterrepräsentiert, muss man sagen. Auch was du, Isabella, schon sagtest, dass da auch wirklich translationale Strukturen geschaffen werden, auch zwischen den einzelnen Disziplinen, zwischen der Veterinärmedizin, zwischen der Mikrobiologie etc. Da kann man nur darauf hoffen, dass da in der nächsten Zeit natürlich viel passiert. Ne? Und dann denke ich auch, die Digitalisierung ganz allgemein ist natürlich was, was wahnsinnig wichtig wird, auch in zukünftigen, bei zukünftigen Ereignissen zum Beispiel. Und gerade die elektronische Patientenakte, ne? Als Kommunikationstool auch. Ja, ich habe mir ja schon, als wir uns auch mit der Folge zur EPA hier beschäftigt haben, auch gedacht, wie leicht hätten wir es gehabt damals während dem Beginn der Impfkampagne, wenn jetzt wir bestimmte vulnerable Gruppen anhand von Dauerdiagnosen, Lebensalter etc. hätten definieren können und dann einfach über die EPA, über die App aufs Handy den vulnerablen Gruppen irgendwie die Impftermine zuschicken können. Sagen, ihr, ne, wir haben uns da mit Priorisierungszertifikaten einen abgebrochen in den Praxen und jeder hat versucht, da irgendwie noch an so ein Ding zu kommen, weil er mal einen Reizhusten hatte. Vor 2 Jahren könnte man ja irgendwie chronische Lungenkrankheit draus machen, dann kriege ich früher einen Impftermin. Und die EPA kann eine ganz zentrale Rolle spielen, ne, in einer künftigen Pandemie. Ja.
Wenn sie funktioniert.
Wenn sie funktioniert.
Und wenn sie vernünftig gebaut ist und nicht jede Krankenkasse eine eigene macht und die nicht funktionieren und das nicht strukturiert und nicht durchsuchbar ist. Aber davon reden wir vielleicht nochmal ein anderes Mal.
Genau, das ist wieder ein anderes Thema.
Das ist ein German Special.
Ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, vor allen Dingen bei Isabella Eckele, für diese super interessante Folge. Das hat total Spaß gemacht, darüber zu reden. Und ich habe und sicherlich auch unsere Hörerinnen und Hörer ganz viele neue Erkenntnisse hier gewonnen. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war das Arztgespräch mit Christian Köhler, Christian Sommerbrot, Marc Hanefeld und Isabella Eckerle. Und unser Thema war: Nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Was erwartet uns in zukünftigen Pandemien?
Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie positiv bewertet oder wenn ihr unseren Podcast abonniert.
Auf unserer Webseite dasarztgespräch.de findet ihr auch die Shownotes zur Folge inklusive der zugehörigen Informationen und Quellenangaben, sowie natürlich auch alle anderen Folgen unseres Podcasts. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss und guten Abend.
Ciao.